Wir wollen uns die Haftarah anschauen, die heute früh zu Schacharit war. Also diejenigen, die in Schiel waren, was nicht auf alle zutrifft, insbesondere nicht auf die Damen, die haben eine Haftarah heute gehört. Aber man darf die Haftarah auch lernen, wenn man sie nicht in Schiel gehört hat. Wir haben eine Haftarah für Schacharit von Tisha B'Av aus dem Buch Jeremiahu. Jeremiahu 8. Es ist übrigens nicht schlecht, wenn ihr einen Tanach zur Hand habt. Ich werde dann schauen, dass ich den Text einblende. Aber wer einen Tanach zur Hand hat, es ist auch ganz gut mit dem gedruckten Buch. Insbesondere, wenn ihr einen Tanach habt, der auch die Absätze anzeigt. Es ist im Sefer Jeremiahu, Kapitel 8, Abvers 13, 8, 13 bis 9, 23. Dass die Haftarah von Jeremiahu ist für Tisha B'Av, ist ja nicht ganz so überraschend. Und man sagt manchmal, dass es gerade dieser Abschnitt von Jeremiahu 8, 13 ist, weil hier der Text von Jeremiahu besonders intensiv und besonders schlimm und in ganz, ganz drastischen Bildern, wie auch sonst bei Jeremiahu kaum zu finden in dieser Intensität, dass der Text hier besonders grauslich ist. Und das passt natürlich dann sehr für Tisha B'Av, dass es uns zeigen soll, wie weit es kommen kann, wie schlimm es sein kann. Das ist eine Begründung, die vielleicht mehr ein bisschen an der Oberfläche ist, warum wir gerade diesen Text aus Haftarah für Tisha B'Av haben. Wenn ich etwas suche, das besonders intensiv ist, die Zerstörung und die schlimmen Dinge, die passieren konnten und können, besonders drastisch ausdrückt, ist das der schrecklichste Text, den wir finden können. Und daher passt er für Tisha B'Av. Wir wollen versuchen, ein bisschen tiefer zu gehen, weil hinter dieser Oberfläche, dass der Text nichts auslässt an Schrecklichkeiten, ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ich möchte das hier zumachen, dass wir kurz einmal schauen, worum es in dem Text überhaupt geht. Und dann wollen wir uns ein bisschen die Struktur anschauen. Und wir haben vorher von Wolke gesprochen, wir wollen dann von den Wassern sprechen. Allerdings werden es Wasser sein, die man ohnehin nicht trinken kann. Also keine Sorge, was den Fasttag betrifft. Asif beginnt dieses. Esof heißt normalerweise oder meistens im Hebräischen einsammeln. Hier sagen die meisten Kommentatoren allerdings nicht, dass es einsammeln bedeutet, sondern Schluss machen. Wenn man etwas eingesammelt hat, ist das oft auch der Abschluss einer Tätigkeit. Man hat die Ernte eingesammelt, dann ist die Tätigkeit fertig. Also das ist durchaus eine mögliche Lesart, die sehr oft hier auch von Übersetzungen verwendet wird. Ich mache ein Ende mit Ihnen. Asof Asifem, ich höre auf. Und zwar, was wird sein? In Anavim bei Geffen, wer ente in Nim bei Teena, es gibt keine Trauben mehr auf dem Weinstock und keine Feigen mehr auf dem Feigenbaum. Wer ha alle Navel und das Blatt wird verwelken, bei Eten Lahem, ja, warum? Der Schluss ist, kann man verschieden übersetzen. Eine Möglichkeit ist, das, was ich Ihnen gebe, was ich Ihnen geben werde, was das Volk eigentlich käme an Nahrung, die sie ernten könnten oder so, das wird vorübergehend vor ihnen. Also es wird vielleicht irgendwie vor ihren Augen was da sein, aber der Feind, der erobert, der nimmt das dann zum Beispiel. Wir haben hier ein Bild von völliger Zerstörung. Es wird nichts mehr über sein. Man kann ja auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Krieg kommt und der Kontext hier ist natürlich, dass die babylonische Eroberung kommen wird und alles auffressen wird und alles abnehmen wird. Es kann ja auch sein, wenn ein Krieg kommt, wenn eine Zerstörung kommt, dass man nach der Zerstörung immer noch die Hoffnung hat, dass es nachher wieder weitergeht. Das ist ja öfter mal auch der Fall. Es kann einen Hagel geben, der Ernte kaputt macht und nachher wächst aber noch wieder was anderes. Also, das ist nicht auszuschließen. Und hier ist es aber ausgeschlossen. Das Blatt wird welken und das, was da ist, das wird an ihnen vorübergehen. Jetzt kommt ein kleiner Dialog. Die Menschen sagen, was machen wir hier noch? Wieso sitzen wir da? Hier, übrigens wieder Asaf. Wenn der Wo El Arriham Mifzar, lasst uns doch gehen in die befestigten Städten. In den ländlichen Gebieten ist es nicht mehr sicher, weil der Feind kommt. Wir gehen in die befestigten Städte und dort, Nidema, wollen wir still sein. Ki Hashem Elokeinu Hidimanu, denn Gott hat uns still gemacht, stumm gemacht. Vayashkenu Me'rosh. Über diese Me'rosh wollen wir heute noch ausführlicher sprechen. Ki Chatanu LaHashem. Gott hat uns trinken lassen Me'rosh. Ich verrate gleich mal vorweg, das heißt ein giftiges Wasser oder ein Bitterwasser, denn wir haben gesündigt zu Gott. Rosh ist hier nicht der Kopf. Zu 90% im Tanach ist Rosh der Kopf von irgendetwas, aber es gibt auch ein anderes Wort Rosh im Bibelhebräischen. Das bedeutet irgendetwas Giftiges, eine giftige Pflanze vielleicht oder eine Pflanze, an der irgendwas ungenießbar ist. Und hier haben wir es zu tun mit einem bitteren Wasser, mit einem giftigen Wasser oder einem ungenießbaren Wasser, das Gott uns hat trinken lassen. Das wollen wir uns noch näher anschauen, was es mit diesem Me'rosh auf sich hat. Schauen wir noch weiter, wie ich gesagt habe. Wir wollen erst mal den Text durchschauen, damit wir den Überblick haben, worum es geht. Und dann können wir schauen, wie geht es weiter. Kavele Shalom, du hoffst auf Frieden. Und aber es gibt nichts Gutes, sondern du hast gehofft auf eine Zeit der Erleichterung, aber es kommt Schrecken. Das ist eine Anspielung darauf, dass zur Zeit von Jeremiahu es die Annahme gab, man wird sich mit Babylon schon irgendwie arrangieren. Es wird einen Frieden geben oder die Ägypter werden uns helfen und das hat alles nicht stattgefunden. Darauf spielt das hier an. Das ist der Hintergrund. Midan Shma Nacharat Susaf. Man hört schon von Dan, das ist der nördlichste Teil von Eretz Israel und vom Norden kommt ja die babylonische Armee. Man hört schon, wie ihre Pferde da scharren. Und die Stimme des Feindes kommt schon, es bebt schon die Erde davon, dass die Eroberer schon im Norden kommen. Und Gott wird schicken, Ki hineni meshaleach bachem nechashim zifonim. Ich werde euch schicken, Schlangen und Basilisken ist eine interessante Übersetzung. Ich habe endlich eine Übersetzung gefunden für Zifonim. Gut. Schlangen, irgendwelche giftigen Sachen. Und jetzt kommt ganz was Interessantes. Ich werde euch schicken, Giftschlangen, Asher en lahem lachash, gegen die es kein Gegenmittel gibt. Und dieses Lachasch ist ein interessantes Wort, weil Lachasch ist so eine Art von Beschwörung oder Strategie, nicht einfach eine Medizin. Es steht ja nicht Refuah, sondern du glaubst, du hast jetzt eine Bedrohung vor dir und du kannst jetzt irgendetwas machen. Entweder, dass du den Feind mit Geld befriedigen kannst, indem du dich einkaufen kannst, oder du hast vielleicht irgend sogar was Magisches, mit dem du ihn bewältigen kannst. Das ist mit Lachasch gemeint, ja? Du hast aber nichts in Händen, du hast kein Mittel in Händen, diesen Feind zu beschwören, dass die Schlange dich nicht beißen wird. Also das Bild ist, ein Schlangenbeschwörer würde die Schlange so eben unter Kontrolle halten, dass sie sich da vielleicht lustig bewegt, aber nichts Böses machen kann. Nein, 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 du hast keine Chance, sondern die Schlange wird dich beißen. Das ist das Wort Gottes. Die Schlange ist natürlich hier die babylonische Eroberung. Ich wollte mich stärken, festmachen gegen den Kummer, aber das gelingt nicht. Libida vai, mein Herz ist schwach. Hine kolsha avat bat ami, der Schrei, die Stimme des Schreis von Bat Ami. Den Begriff Bat Ami haben wir hier öfter. Das ist übrigens auch wahrscheinlich mit ein Grund, warum gerade dieser Text Haftarah für Tisha B'Av geworden ist, weil viele Begriffe kommen hier vor, darunter der Begriff Bat Ami für Jerusalem, die in Megillat Echa auch vorkommen. In Megillat Echa wird Bat Ami auch verwendet für Jerusalem. Wir wollen vielleicht auch kurz darüber sprechen, was das bedeuten kann, dass hier nicht steht Jerusalem, sondern dass hier steht Bat Ami. Jedenfalls geht das alles jetzt sehr, sehr schlecht. Aber die Leute sehen es noch nicht. Die Leute sagen noch, ja, aber geh, Hashem ist doch in Zion, wir haben einen Tempel, wir machen fromme Gebete. Im Malka Enba, das ist ja nicht Malka die Königin, sondern Malka Hamelech Shelah, ihr König. Es ist ein König in Jerusalem und Hashem ist im Tempel in Zion. Passt ihr alles? Das ist so die Stimmung der Leute. Die Leute verstehen noch nicht, was kommt. Warum ist dieser Prophet da so lästig und bringt uns da komische Sachen? Aber es ist auch schon die Erkenntnis da, Avar Katzir Kala Kayitz, Va'anachnu lo noshanu. Das wird wieder von den Kommentaren meistens verstanden als Erklärung für die Hoffnung auf die ägyptische Eroberung. Man hat Hilfe, die Hoffnung auf die ägyptische Hilfe, die vor der babylonischen Eroberung schützen soll. Jetzt ist schon der Sommer vorbei, die Erntezeit ist schon vorbei und die Ägypter waren nicht da und haben uns nicht geholfen. Es ist etwas, die Hilfe, auf die wir gewartet haben, die kommt nicht. Al-Shever Bat Ami, wieder Bat Ami, über das Zerbrechen, Al-Shever Bat Ami, über den Scherbenhaufen, das Zerbrechensein der Tochter meines Volkes, über das Zerbrechen von Yerushalayim. Ishbarti ist der Prophet selbst zerbrochen, also er ist in Trauer. Also Jeremiahu ist hier nicht in der Lage, sich zurückzuhalten, sondern er wird erfasst von dem Entsetzen über das Zerbrechen von Bat Ami. Und es ist die Frage, gibt es denn da jetzt keine Lösungen? Gibt es denn keine Ärzte gegen irgendwelche Verletzungen? Gibt es keine Verbände in ganz Gilead, dass man irgendwas machen kann, eine Wunde zu heilen? Warum ist das passiert, dass die Gesundheit von Bat Ami, wie der Bat Ami, die Tochter meines Volkes für Jerusalem, nicht geheilt werden kann? Und jetzt ist mir eine Kleinigkeit wichtig. Hier ist ein Absatz. Ihr seht hier ein kleines Samech, beziehungsweise die, die einen Tanach haben, die sehen die Absätze im Text. Hier ist ein kleiner Absatz. Es ist nämlich so, dass es eine Kapitelzählung gibt, wo zum Ende des Kapitels 8 in der modernen Zählung der nächste Satz Miyuten Roshimayim noch zu Kapitel 8 dazu gehört, wie ihr seht. Und dann kommt ein Kapitel 9, wo es weitergeht. Wir sehen hier aber, hier ist ein Absatz. Und in meinem Tanach ist übrigens nach dem nächsten Satz, hier steht wieder ein Samich, das hat aber nur diese Edition hier. Üblicherweise ist das Absatz Kafgimmel der Satz, der zum nächsten Perek dazu gehört. Das ist mir deshalb wichtig, weil der nächste Satz, der Satz 23, Miyiten Roshimayim, das ist ein berühmter Satz, weil der wurde auch verwendet in einer Kina, die am Tisha B'Av gelesen wurde, jetzt gerade zu Schacharit. Wer gibt meinem Kopf Wasser, nämlich Wasser, um zu weinen? Damit meine Augen sind eine Quelle von Tränen. Und je nachdem, wo ich hier diesen Absatz mache, wenn ich sage, was die traditionelle Lesung ist, vor diesem Satz ist ein Absatz, dann ist das Bedürfnis hier zu weinen über das, was nachher kommt. Und das ist mir ganz wichtig, weil das, was nachher kommt, wird jetzt sehr dramatisch sein. Wenn ich es anders lese, wenn ich sage, das gehört zum Kapitel 8 dazu, dann ist das ein Weinen über die schlimmen Verhältnisse, die wir gerade angesprochen haben. Die Zerstörung kommt und ich weine jetzt darüber. Das ist aber nicht das, was der traditionelle Text des Tanach sagt, sondern wer gibt meinem Kopf Wasser, dass ich weinen kann und meine Augen sollen sein von Tränen. Das bezieht sich auf das, was als nächstes kommt. Und blätter ich hier jetzt kurz um, wenn ich das kann, ja. Es geht jetzt wieder weiter. Man sieht ohnehin, dass das zusammengehört, weil es geht jetzt weiter mit Mi Yitneni Bamidbar. Wer gibt mir, dass ich sein könnte in der Wüste? Der Prophet hätte jetzt gerne, dass er mal wegkommt von all dem. Er würde jetzt gerne in der Wüste sein. Melonachim, ich bilde mir ein, hier ist eine Anspielung auf Abraham. Man will zurück an den Anfang, ja? Weil der war derjenige, der in der Wüste ein Gasthaus hatte für die Gäste. Das kann doch nur Abraham gewesen sein. Der Prophet hat hier das Bedürfnis, er will raus. Das ist jetzt alles so schrecklich, ich will raus. Wer gibt mir, dass ich in die Wüste gehen kann, dort ein Gasthaus einrichten kann, so sein kann wie Abraham. Und ich bat Ami, nicht, Entschuldige, hier nicht bat, sondern et Ami, dass ich mein Volk verlassen kann. Warum will er sein Volk verlassen? Er tut es übrigens nicht. Jeremiahu sagt manchmal Dinge, wo er gerne was hätte, was er nicht tut. Er sagt hier, ich würde gern raus, ich würde gern in die Wüste, ich will mein Volk verlassen, mit denen geht es nicht mehr. Er tut es nicht. Es gibt eine andere Stelle bei Jeremiahu weiter hinten, wo er zu Gott sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr dein Prophet sein, nützt ihm nichts, er macht weiter. Also auch hier, er wird es nicht tun. Aber er würde gerne. Er würde gerne rausgehen, raus aus diesem Volk. Und warum will er raus? Ki hulam mena afim azeret bogdim. Denn sie sind Ehebrecher und sie sind unehrliche Menschen. Und das wird jetzt ganz, ganz dramatisch ausgestaltet in diesem Absatz. Und darum war mir das wichtig, die Absatzeinteilung hier zu beachten, dass der Satz, wer gibt meinem Kopf Wasser, dass ich weinen kann und so viele Tränen habe, der bezieht sich auf das, was jetzt kommt. Der bezieht sich jetzt auf eine lange, lange Beschreibung, wie betrügerisch und schrecklich sich die Menschen verhalten. Ja, dann dürfen wir uns auch nicht wundern über die Konsequenzen. Sie lügen die ganze Zeit. Und wir haben hier immer und immer wieder das Wort Mirma, Betrug. Und sie lügen einander an, sie biegen ihre Zunge, einer betrügt seinen Nächsten oder einer muss auch vorsichtig sein vor seinem Nachbarn. Man kann sich nicht auf den anderen verlassen. Wir haben hier Ish, Mere Eho, Hishamero, einer muss sich hüten vor seinem Nächsten. Be'alkol Ach. Auf den Bruder, nicht einmal auf jeden Bruder, nicht einmal auf den Bruder kann man sich verlassen. Kikol ach akov ja akov bechol rea rachil je halech. Das ist ein interessanter Satz, weil wörtlich heißt das einfach, jeder betrügt seinen Bruder und sie sind, sie biegen zurecht und betrügen den Nachbarn und jeder ist Rachil, einer, der Klatsch und Tratsch redet über seinen Nächsten. Aber hier ist natürlich ein bisschen eine Anspielung auf Jakob. Kichol ach akov ja akov. Jeder Bruder betrügt seinen Bruder wie einen Jakob. So kann ich das auch lesen. Und das ist wohl eine Anspielung darauf, dass Jakob Avino ja bei der Sache mit dem Segen eines Tages nicht zu unehrlich war. Auf das werden wir noch kommen. Und also es geht weiter, sie lügen sich gegenseitig an und hier ist vielleicht etwas ganz wichtig, Limdule Shonam, der Bersheker. Sie haben gelehrt, ihre Zunge Lüge zu sprechen und Shivtecha betoch Mirma, dein Wohnsitz ist im Betrug. Bemirma und so weiter, me anuda ad oti, mit Betrug tun sie auch mich, nämlich Gott, versuchen zu umgehen, was natürlich nicht funktioniert. Das ist das Wort Gottes. Das ist hier also ein ganz schrecklicher, schlimmer Tadel, dass das, was so, so im Argen liegt in der Gesellschaft, zu der Jeremiahu er spricht, ist eine Unehrlichkeit, ein Gegeneinander arbeiten, ein sich gegenseitig betrügen. Man kann hier eine Frage haben. Es gibt ja diese Andeutung auf Jakob. Es ist ja so, dass wir wissen in der Halacha, dass manchmal ein kleines bisschen Schwindeln, wenn es zu einem guten Zweck ist, nicht ausdrücklich verboten ist.
Es gibt diese berühmte Gemara, wo Hillel und Schammai diskutieren, ob man sagen soll, dass die Braut schön ist. Was ist, wenn sie nicht schön ist? Aber soll man trotzdem sagen, dass sie schön ist? Es gibt Situationen im Leben, wo man um des Friedens Willens nicht alles so hundertprozentig ehrlich sagen muss und auch nicht immer soll. Weil wenn man immer sich alles ehrlich ins Gesicht sagt, was man voneinander hält, dann kann das sehr, sehr schlimme Konsequenzen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft haben. Aber was hier passiert ist, Limdu Leshonam der Bereshiter. Sie haben gelehrt, ihre Zunge Lüge zu sprechen. Und möglicherweise fühlen sie sich aber damit gar nicht so schlecht, weil es gab seinerzeit mal einen Jakob, der hat doch auch ein bisschen geschwindelt bei der Sache mit dem Segen. Also wenn ich es für einen guten Zweck mache, dann darf ich doch ein bisschen schwindeln. Nein, 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 das darfst du nicht. Vor allem nicht, wenn das zur täglichen Gewohnheit geworden ist. Und natürlich nicht, wenn es zum Eigennutz geworden ist. Und das ist das, was hier steht. Shiftecha, dein Wohnsitz. Du bist ansässig inmitten von Betrug. Du hast nicht einmal eine Notlüge gemacht, um irgendeine Situation zu retten, wo du damit was rausbekommen hast, sondern du machst das ständig. Du bist ansässig innerhalb von Betrug. Und das ist das, worauf sich der Satz am Anfang des Absatzes bezogen hat. Darüber weint er so viel, dass er sagt, wo nimmt mein Kopf das Wasser her? Wir hatten übrigens dort auch Wasser. Und ich gehe noch einmal zurück zu der Stelle, wo ich versehentlich als Schluss von Kapitel 8 gilt, obwohl es der Einleitungssatz dieses Kapitels wäre. Wir hatten oben hatten wir Me'rosh, das giftige Wasser, und hier haben wir Roshimayim. Heißt bitte wörtlich übersetzt ganz was anderes, weil hier heißt es, wer gibt meinem Kopf Wasser? Und dort oben hat Rosh nichts damit zu tun. Aber der Klang ist ja doch da, dass da eine Assoziation im Text ist. Zuerst reden wir von Me'rosh und dann reden wir davon, dass Roshi, mein Kopf, Mayim, Wasser bekommen will. Jetzt schauen wir aber noch weiter, bevor wir das versuchen, ein bisschen zu entschlüsseln mit dem Me Rosh. Jetzt sind wir also im 9. Kapitel gelandet. Und was kommt jetzt als nächstes? Es geht jetzt noch eine Weile so weiter, übrigens mit sehr, sehr kurzen Absätzen. Ihr seht hier immer so ein kleines Sammy für eine Parasha Stoma. Es sind hier einige kurze Absätze, die alle ausgestalten. Für diese Sachen müssen sie ja schließlich bestraft werden. Ihre Zunge ist wie ein geschärfter Pfeil, mit dem sie betrügerisch reden können. Und über diese Sachen soll ich sie denn nicht, das soll ich ihnen nicht anrechnen, fragt Gott. Im Begoya Sherkase, ein Volk, das sich so aufführt, da kann ich nicht einfach nichts tun. Lotitna Kemnafschi, das soll mein Wesen sich da nicht rächen. Und jetzt kommen die Berge. Al-Hiharim Esabechi, über die Berge werde ich geben ein Weinen und ein Klagen. Be'al-Ne'ot Midbar-Kina, übrigens, hier haben wir wieder Midbar. Der Prophet wollte in die Wüste flüchten, ein Gasthaus einrichten, um dort was Gutes zu tun. Nichts da, es wird nichts mit der Wüste, sondern auch in der Wüste wird sein Trauer, denn sie wird menschenleer sein. Mibli ish over, er kann sich die Hoffnung auf Gäste dort abschminken, es wird dort keiner sein, der vorübergeht. Und nicht einmal werden Tiere da sein. Auch wenn die Menschen nicht da sind, sind auch die Tiere nicht da. Interessanterweise ist hier zwar zunächst die Rede von Loshamu Kol Mikne, man wird nicht hören die Stimme der Herden. Mikne sind Tiere, die der Mensch erworben hat, sind Herdentiere. Das ist logisch, wenn keine Menschen da sind, sind ihre Tiere nicht da. Aber Me'of Hashamayim Ve'ad Behema, vom Vogel des Himmels bis zum Rind, wird nichts da sein, die werden alle weg sein. Und Of HaShamayim ist jetzt nicht unbedingt ein Haustier, also auch die wilden Tiere werden nicht mehr im Land sein, so verwüstet wird das Land sein. Venatati et Jerusalem lagalim, hier haben wir übrigens Jerusalem, also ich habe vorhin gesagt, das ist die Frage, warum steht nicht immer Jerusalem? Ich werde geben Jerusalem zu einem Schutthaufen. Me'on Tanim, eine Stätte von Tanim. Hier haben wir übrigens Tanim von Tafnunun, ein Schakal. Diejenigen, die am Schabbes Nachmittag zu Perg im Park gehen, haben in einem Schiur vom Rafolger am Schabbes Nachmittag neulich gehört, dass man die Tanim, die Drachen eben oder Krokodile im Schmott sind und den Tanim, den Schakal, nicht verwechseln darf. Hier haben wir Tanim, den Schakal. Eine Stätte von Schakalen wird Jerusalem sein und ein zerstörter Schutthaufen. Beet Ari Yehuda, Eten Shemama, und die Städte von Jehuda werde ich verwüsten, ohne dass einer übrig bleibt. Also hier ist das, was ich gesagt habe, die Haftara ist deshalb Haftara für Tisha B'Av, weil wir einen schlimmeren Text haben wir nicht einmal bei Jeremiahu gefunden. Es kommt noch ein bisschen besser. Jetzt ist die Frage, Miha Ish Hechacham Veyevenetzot, wer ist der Mensch, der das versteht? Anscheinend verstehen es die Leute nicht so recht. Warum Gott das gemacht hat. Vayomer Hashem, al uzvam et torati. Ich habe das gemacht, weil sie verlassen haben meine Tora. Drum habe ich das gemacht oder drum mache ich das. Asher natati lifnehem, die ich vor ihnen gegeben habe. Velosham ubekuli, und sie hörten nicht auf meine Stimme. Ich würde sagen, losham ubekuli sind auch die Propheten, die Gott geschickt hat. Velo halchuba, sie sind nicht gegangen in ihr. Ba ist feminin, das kann sich nur auf die Tora beziehen. Sie sind nicht gegangen in der Tora. Also das ist der Frevel. Jetzt haben wir aber oben gesehen, oben ist nicht die Rede gewesen von Schabbat oder Feiertag oder Tempelopfer, sondern oben ist die Rede gewesen von, die Leute haben gesagt, ja, Gott ist doch ohnehin in Zion. Und wir haben ganz am Anfang sogar gesehen, dass die Menschen gesagt haben, Gott hat uns dieses Bitterwasser zu trinken gegeben, weil wir haben gegen ihn gesündigt. Da scheint es schon eine Art von Glauben an Gott zu geben. Was hier allerdings steht, ist, Velo Halchuba, sie sind in der Tora nicht gegangen. Dass sie die Tora verlassen haben, kann man sehr, sehr verschieden sehen. Man kann das sehen, als sie haben die Tora überhaupt völlig verworfen. Ich habe in einem Schiur von einem amerikanischen Rabbiner, von Rabbi Alan Schwarz, von Ohav Zedek in New York, ein Rabbiner von der Orthodox Union, gehört, dass er zitiert hat, ich weiß leider nicht, wo genau bei Rav Kook es steht, er hat zitiert von Rav Kook Gedanken zu diesem Satz, sie haben die Tora verlassen. Rav Kook hatte ja zur Zeit des zionistischen Aufbauwerks in Eretz Israel damit zu tun, dass gerade die ganz sozialistischen Zionisten, die da viel aufgebaut haben, von der Tora wirklich nichts gehalten haben. Und Rav Kook hat da ein Spiegelbild gesehen, dass er gesagt hat, na gut, die rausgeflogen sind aus Eretz Israel, das waren die Tora verlassen haben. Wenn sie jetzt wieder zurückkommen, ist das spiegelbildlich, es kommen die Tora verlassen haben und fangen wieder an mit dem Aufbau. Ist ein extrem interessanter Gedanke. Aber man kann, wenn man ein bisschen mehr nach Pschat geht, Asaftem et Torati natürlich eher so lesen, dass hier gemeint ist, sie haben schon irgendwie die Tora für etwas Wertvolles gehalten. Ja? Man geht mal eine Drascha hören, ist dann erbaut, sagt, es ist wichtig, als Teil einer jüdischen Identität, irgendwie ein nettes Kulturgut, ein kulturelles Erbe, aber nicht in den Wegen der Tora gehen. Und oben haben wir ganz drastisch erklärt bekommen, was da ganz besonders ist, wenn ich äußerlich sage, ja, das ist alles wichtig und ich esse koscheres Essen, weil das tut man so im Judentum, aber ich betrüge dann hinten und vorne die ganze Zeit meine Nachbarn, dann kann das nicht stimmen. Das ist das, was hier angesprochen ist. Sie sind gegangen nach der Verhärtung ihres Herzens. Das ist jetzt interessant. Sie sind auch gegangen nach dem Baalim, nach den Götzen, nach den Baalgöttern. Avotam, die ihre Väter sie schon gelehrt haben. Bei Jeremiahu sind wir in einer Zeit, wo ja schon längere Zeit was schief geht. Und da war vorher schon eine Generation früher. War lange Zeit, jahrzehntelang ein Jesaja und einige Kollegen von Jesaja waren da und haben gesagt, Leute, das mit dem Götzendienst ist nicht okay. Also die Baalim, die sie von den Vätern gelernt haben, die haben sie nicht aufgegeben. Wir sehen hier vielleicht wieder ein bisschen diese Ambivalenz, dass die Leute sehr wohl jüdisch waren, aber irgendwo diese Baalim ja doch auch mitspielen. Und jetzt deshalb, hier haben wir übrigens wieder einen Absatz, deshalb, lachen ko amar Hashem Zebaot, Elokei Israel, hineni ma'achalim et ha'am hazeh la'ana. Ich werde diesem Volk was Bitteres zum Essen geben, weil das jetzt alles so ist. Also bisher war Diagnose, jetzt kommt die Konsequenz. Ich gebe diesem Volk an la'ana, das ist Wermut, etwas, das bitter schmeckt. Und, Achtung, Achtung, vehishkitim mi rosh. Und ich werde sie trinken lassen, Me Roche. Hier haben wir wieder dieses giftige Wasser. Also wir sehen hier, das kommt wieder. Da schafft der Text eine Klammer. Und ich werde sie zerstreuen unter den Völkern. Völker, die sie nicht einmal gekannt haben und auch ihre Väter nicht gekannt haben. Eure Väter wussten noch gar nicht, wer die Babylonier sind. Die waren damals unbedeutend. Unter den Völkern, von denen ihr nicht mal wusstet, dass es sie gibt, werde ich euch zerstreuen. Ich werde euch noch nachschicken, das Schwert. Al-Kaluti-Otam, bis sie vernichtet sind. Das ist ein bisschen schwierig, weil eindeutig ist Am Israel nicht vernichtet. Wir sitzen immer noch da. Aber gemeint ist wohl aus dem Land. Aus dem Land sind sie draußen. Ki amar ko amar Hashem Zevaot, hitbonenu vekiru lamekonenot veto'ena. Jetzt kommt was Interessantes. Das hat ein kleines bisschen was Zynisches. Dieser Text ist sehr, sehr grausam. Man soll rufen die Klagefrauen. Wir kennen das, in manchen Kulturen gab es Klageweiber, klagende Frauen, die das professionell gemacht haben, um bei irgendeiner Trauerfeier zu weinen und zu klagen, um die Stimmung anzuheizen. Wenn die ordentlich weinen und ihre Klagelieder singen, dann kommen alle in die Stimmung zu weinen und zu klagen. Und diese Trauerdamen werden jetzt gerufen, sie sollen kommen. Und hier haben wir übrigens wieder das Bedürfnis nach ganz viel Tränen. Beafapenu, unsere Pupillen, die Slumayim, die sollen fließen lassen, Wasser. Hier haben wir wieder, dass wir hatten gerade, Gott wird uns tränken mit dem Bitterwasser. Und jetzt haben wir genauso wie oben, wo wir hatten, Mieten Roshimaim, wer gibt meinem Kopf Wasser, dass ich so viele Tränen weinen kann, sollen jetzt die Pupillen, jetzt sind schon die Pupillen und nicht mehr der Kopf, sollen fließen lassen das Wasser der Tränen. Jetzt ist viel zu weinen. Und jetzt kommt noch, hier ist übrigens ein kleiner Absatz, das ist von Interesse. Dieser Abschnitt über die Klagefrauen hat zwei Teile. Jetzt kommt der zweite Teil über die Klagefrauen. Die sollen jetzt, diese Stelle hat etwas sehr Zynisches, sie sollen einander lehren und auch ihre Töchter lehren, Kinnot zu singen und Klagelieder zu singen. Eine Frau soll es der anderen beibringen und ihren Töchtern sollen sie es beibringen. Ki ala mavet bacholenenu, bar bearmenotenu, leachrit olel michutz bachorim mechovot. Denn es wird so viel Zerstörung kommen, in die Paläste, die Kinder der Straßen und so weiter, dass der Beruf des Klageliedersingens, das ist der sicherste Beruf, den du haben kannst. Daran wird Bedarf sein. Also nehmt bitte diese Ausbildung, das ist der Job, der gesichert ist, Klagefrau zu sein. Das ist etwas sehr, sehr Zynisches. Und jetzt kommt aber die Beschreibung, das Ganze wird so schrecklich sein, dass die Leichname von den Menschen werden fallen, Kedumen al Pene Hasadeh, so wie etwas Totes, das auf das Feld fällt und das halt so wegfällt, nachdem jemand geerntet hat. Und es ist keiner da, der es einsammelt. Also der Krieg, die Zerstörung werden so schrecklich sein, dass es wird Tote geben, wo nachher gar keiner da ist, der diese Toten überhaupt noch begraben wird, sondern die können dann auf dem Feld herumliegen. Und hier ist übrigens, keiner, der sie einsammelt. Und wenn wir uns erinnern, wir haben den Text begonnen mit Asof Asif. Also hier schließt dieses Bild. Wir sehen, die Haftarah wurde nicht nur jetzt nach Zufallsprinzip ausgewählt, ich suche einen besonders schlimmen Text, sondern wir sehen hier schon, dass dieser Text einen Zusammenhang hat. Es ist übrigens generell, wenn man Jeremiahu lernt, sehr, sehr schwierig, im Buch Jeremiahu zu finden, eine Stelle, wo etwas anfängt und etwas aufhört. Er hat immer wieder diese kleinen Absätze, meistens ist das aber nur eine Parashas Tumah, und es gibt im Buch Jeremiahu kaum Stellen, wo man wirklich hat, da ist jetzt etwas zu Ende und ich habe heute bis hierher gelernt, dann kann ich schlafen gehen und morgen lerne ich ein anderes Kapitel, das von was anderem handelt, sondern er sprudelt so eines nach dem anderen hervor, was auch die Intensität dieses Buches ausmacht. Da das Buch aber nicht kurz ist, ist das natürlich eine Schwierigkeit, wenn man Jeremiahu lernt. Und man kann sich aber dann ein bisschen an diesen Stichwörtern anhalten. Wir haben angefangen mit Asof Asif und hier endet es mit Ve'en Me'asef, und das schafft natürlich eine Klammer, dass das ein Teil war, der zusammengehört hat. Die Haftara ist hier noch nicht aus, Gott sei Dank. Ich habe ja immer bei den Shabbat-Haftarot gesagt, die Haftara endet in aller Regel auf einer positiven Note. Jetzt könnte man sagen, muss das auch bei Tisha B'Av sein, weil bei den Shabbat-Haftarot tut sie das ja auch wegen Shabbat. Aber wir kriegen hier noch etwas. So können wir doch nicht stehen bleiben. Wir kriegen hier noch eine Schlussfolgerung. Ko Amar Hashem, das ist übrigens ein sehr berühmter Satz. Er ist auch Haftara, er wird auch angehängt als Schluss an eine andere Haftara, und kennt man das meistens ganz gut. Wir hatten es auch heuer schon. Ko Amar Hashem al Yitalel Chacham beChochmato. Es soll sich nicht rühmen, der Gelehrte seiner Gelehrsamkeit. Be al Yitalel Hagibor beGiburato. Es soll sich nicht rühmen, der Starke seiner Stärke. Al Yitalel Ashir beOshro. Nicht der Reiche seines Reichtums. Das habt ihr schließlich alles von Gott bekommen, also braucht ihr euch nicht dessen rühmen. Ki im besot Yitalel haMitalel, sondern damit lobe sich der, der sich lobt. Haskel, Yadoa, Oti, Haskel, wende deinen Verstand an. Sechel ist das Verstand. Also habe Einsicht und wisse mich, nämlich Gott. Ki ani Hashem, dass ich Hashem bin. Chesed, Mishpat, Baaretz. Ich mache Chesed, Mishpat und Tzedakah Baaretz. Ich mache Wohltat. Und wir haben hier wieder diese Trias, die wir oft haben bei den Nevi'im: Wohltat, Recht und Gerechtigkeit. Wir haben gesagt, Tzedakah ist eine wohltuende Gerechtigkeit im Land. Kiva ele chafatzti, denn das ist das, was ich will. Dieses Motiv haben wir schon bei Jesaja gesehen, ja? Das ist das, was Gott will: Chesed, Mishpat und Tzedakah, und nicht diese Betrügereien, mit denen ihr die ganze Zeit herumgespielt habt. Das ist jetzt einmal der Text gewesen. Jetzt möchte ich ein bisschen eingehen auf die Merosh, auf das giftige Wasser und auf Bat Ami. Und dann werden wir noch schauen, wie viele Kräfte wir alle zusammen noch haben. Asif haben wir angefangen. Ich werde Schluss machen mit Ihnen. Und hier hatten wir gleich am Anfang, dass die Menschen gesagt haben, lasst uns zurückziehen in die befestigten Städte, wo wir dann gleich sehen, dass das nichts genützt hat, weil Yishkenu Merosh, denn Gott hat uns gegeben Merosh, denn wir haben gesündigt gegen Gott. Das ist hier eine Stelle, wo ich gesagt habe, eigentlich haben die Menschen offensichtlich schon ein Bewusstsein dafür, dass es Hashem gibt. Sie verstehen es nur falsch. Ich habe einen Shiur gehört von Rav Menachem Leibtag, der darauf hinweist, dass Jeremiahu sehr viel, gerade auch am Anfang von Kapitel 8, kurz vor dem Text unserer Haftara, davon spricht, die Leute machen so viel Götzendienst und die Leute verstehen es aber nicht, weil eigentlich sind sie doch eh fromm. Und das kann auch heißen, sie machen die jüdischen Rituale mit einem Gedanken, wie man Götzendienst macht. Der Götzendienst hat eher funktioniert nach dem Muster: ich mache ein Geschäft mit diesem Götzen. Was schaut für mich dabei raus? Ich brauche Regen, also gibt es einen Regengott. Also wende ich mich an den Regengott, und wenn ich das irgendwie richtig mache, dann kriege ich den Regen. Und wenn man kann auch mit Hashem so umgehen, und das ist dann auch eine Art von Avodah Zarah, nämlich ein Missverständnis. Und möglicherweise ist das auch das, was hier eine Erklärung sein kann. Die Leute haben ein Verständnis dafür. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Aber sie kapieren nicht wirklich, was der Punkt ist, um den es eigentlich geht. Das wird ihnen dann ausführlich erklärt mit dem intensiven, nicht langen, aber intensiven Absatz über den Betrug. Und wir sehen dann im Text, dass nachher kommt, wer gibt meinem Kopf Wasser, um das alles zu beweinen, wie schlimm die Menschen sich aufführen. Und dann haben wir am Schluss den Teil, wo die Schlussfolgerung kommt, Behaschkitim Merosh, wo Gott sagt, weil ihr euch so aufgeführt habt, tränke ich euch wieder mit Merosh, mit diesem Bitterwasser. Und Und wieder gleich danach, dass die Pupillen doch bitte weinen mögen. Also das ist ja offensichtlich ein Stichwort, um das es geht. Wir sehen ja auch ein gewisses Spiegelbild. Wir hatten der Prophet will in die Wüste. Ich würde gerne in die Wüste gehen, um dort ein Gasthaus aufzumachen. Und wir haben kurz danach, in der Wüste ist es stumm und dort triffst du nicht mehr die Tiere an. Also wir sehen, wie oft in Texten des Tanach diese chiastische Struktur, diese gewisse Symmetrie, die uns hilft, hier ein bisschen zu verstehen, wo die Stichwörter sind. Und was machen wir jetzt mit diesem Bitterwasser? Ein Wasser von Roche, und Roche wird erklärt als irgendeine Art von giftiger Pflanze, in aller Regel. Jetzt gibt es den Begriff Roche für dieses Gift das erste Mal in Dvarim. Dvarim 29,17. Es könnte unter euch sein, ein Mann oder eine Frau, oder eine Familie oder ein Shevet, dessen Herz sich abwendet von Hashem, eigentlich im Hashem, darum mit Hashem zu sein, Hashem Elokeinu, la lechet la avod et Elohe hagoyim, zu gehen, zu dienen den Göttern der Völker. Und es könnte sowas sein, es könnte passieren, dass unter euch jemand auftaucht, das kann jetzt sein, eine Familie oder ein ganzer Stamm oder einzelne Personen, die das machen, dass sie sich an Elohe Goyim, an die Götzen der Völker wenden. Pen Yesh Bahem Shoresh Poreh Rosh Vela Anna. Und es kann dann sein, dass die werden zu einer Wurzel, die ist eine Wurzel, aus der aufgeht Rosh, ein Gift. Und La'ana, Wermut. Wir hatten genau das, La'ana, das Jeremia gesagt hat, ich werde euch zu essen geben, dieses La'ana, diesen Wermut, und ich werde euch geben, Me'osh. Das taucht hier das erste Mal auf in dieser Stelle in Parashat Nitzavim. Es gibt dann weiter hinten in Chumash Dvarim noch einen Satz, zwei Sätze in Kapitel 32 und 33, wo dieser Begriff Rosh vorkommt. Und was wir hier sehen, ist, dass es einen Zusammenhang hat mit sich hinwenden zur Kultur der anderen Völker, sich hinwenden zum heidnischen Götzendienst der anderen Völker. Also relativ egal, was es ist, wir wissen nicht genau, welche Substanz das ist. Samson Raphael Hirsch schreibt, ich lese das vor aus dem Hirsch-Kommentar, die Bedeutung von Rosh ist zweifelhaft. Während hier und so auch an der W-Rosh in Kapitel 32, 32 und Veparach Rosh Mishpat, das ist ein Satz in Hosea 10,5 und so weiter, es einen der Pflanzenwelt angehörigen Stoff zu bedeuten scheint, weist Rosh Petanim Achsar in Kapitel 32, 33, dort ist es nämlich ein Otterngift, auf einen animalischen Stoff hin. Jedenfalls ist es ein Stoff von höchst schlechter Wirkung auf den Körper. Die Zusammenstellung mit La'ana, mit dem Wermut, weist auf Geschmackssinn, während Rosh Petanim Achsar einen tötenden Stoff vermuten lässt, das Otterngift. Vielleicht bezeichnet es eine Art Gift,
deren sowohl das Pflanzen- als das Tierreich liefert. Das ist die Erklärung von Hirsch. Also einfacher gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass es giftig ist. Und es könnte verschiedene Herkunft haben. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt, um den es geht, ist der Satz, den wir gesehen haben in Parashat Nitzavim, dass es einen Zusammenhang hat. Es kommt dann, wenn sich Menschen bei euch hinwenden zum Götzendienst der anderen Völker. Und das passt natürlich jetzt sehr gut, damit wir verstehen ein bisschen besser unseren Text hier, dass die Leute sagen, Gott hat uns trinken lassen Merosh. Und Gott hat dann geantwortet, ja, weil ihr euch so aufgeführt habt, dass ihr unehrlich wart und betrogen habt die ganze Zeit, habe ich euch trinken lassen, Merosh, das ist hier, Lachen, Ko Amar Hashem, Zevaot, Eloke Israel, Hinene me Achalim, et Ha'am Haze, La'ana, Vehashkitem, Merosh. Das ist genau das, was wir in der Stelle in Dvarim hatten, La'ana, ein bitteres Kraut oder ein Wermut, und ich habe sie trinken lassen, Merosh. Gott hat sie das trinken lassen, weil sie selber hingegangen sind. Weil sie selber hingegangen sind, weil sie sich hingewandt haben zu dem, wo es das Rosh gibt, dieses Gift, hat er gesagt, na gut, dann mach. Hier steckt ein bisschen drinnen, dass es gibt dieses Prinzip, wenn ein Mensch etwas Falsches tun will und er will es wirklich, wirklich tun, dann lässt Gott ihn. Schließlich gibt es einen freien Willen. Gibt eine Gemara darüber, die oft zitiert wird, dass wenn jemand unbedingt das Falsche tun will, dann lässt man ihn gehen, lässt Gott ihn gehen. Wenn du das da willst, dann mach. Und das ist das, was hier passiert ist. Ihr seid gegangen auf die Wege von einer götzendienerischen Philosophie. Das muss jetzt nicht geheißen haben, sie haben den Tempel aufgegeben. Ganz im Gegenteil, sie sagen weiter oben ja noch, ja, aber es ist doch Hashem in Zion, es ist ein König in Jerusalem und wir machen schon irgendwie Frieden mit Babel und die Ägypter werden schon irgendwie helfen. Aber sie haben sich einer nicht-jüdischen Philosophie hingegeben und dann hat Gott gesagt, ja, okay, jetzt trinkst du dieses bittere Wasser. Das wirst du jetzt machen. Jetzt haben wir aber natürlich gesehen, ja, ich wollte noch etwas sagen, ein paar Minuten schaffen wir noch, ich wollte noch etwas sagen zu Bat Ami. Es ist in Megillat Echa die ganze Zeit, dort ist es komplizierter, weil dort gibt es auch Bat Zion für Jerusalem und hier ist es auch, dass der Kernpunkt, das ist gerade in der Mitte von unserem Text, der Kernpunkt ist, Bat Ami führt sich so auf, dass das nicht mehr geht und Gott wird Jerusalem zerstören. Wir haben übrigens die Situation, was wir im Shiur vorher gehört haben über Megillat Echa, das ist fix. Jerusalem ist ja schon gegessen. Also es ist klar, Jeremiahu weiß das schon, Jerusalem wird zerstört. Die Menschen kapieren es noch nicht, aber der Prophet weiß es schon. Hier steht immer wieder für Jerusalem Bat Ami, die Tochter meines Volkes. Jetzt, warum nicht? Aber es ist ja auch so, dass es könnte auch stehen Jerusalem oder Ha'ir, die Stadt oder irgendwas. Auf Hebräisch muss man ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Ben und Bat, weil das heißt nicht einfach nur Sohn und Tochter, sondern das heißt manchmal in einem breiteren Sinn etwas, das etwas hervorgebracht hat. Und Jerusalem als Bat Ami ist das, was mein Volk hervorgebracht hat. Jerusalem ist so geworden, wie es ist, weil mein Volk hat es zu dem gemacht. Also es ist deshalb nicht der Ausnahme, weil es geht ja nicht um den geografischen Punkt. Es geht darum, da hätte eine Hauptstadt sein können von Am Israel, die hätte sein sollen ein Vorbild für die Völker, die hätte sein sollen das, was in die Welt ausstrahlt, wie sich eine Gesellschaft gut führt. Und in Wirklichkeit habt ihr das daraus gemacht, was ihr daraus gemacht habt, mit all diesen heidnischen Einflüssen und mit all der Unehrlichkeit, die ihr den ganzen Tag betreibt. Und Bat Ami ist, würde ich vorschlagen, ein Begriff, der sagt, das habt ihr aus Jerusalem gemacht. Es steht ja deshalb nicht Jerusalem, sondern es steht, das, was ihr gemacht habt aus dieser Stadt. Das ist Bat Ami, das, was mein Volk hervorgebracht hat. So würde ich diese Bezeichnung deuten, die hier so prominent ist.
Und jetzt, nachdem wir das alles gesehen haben, haben wir auch gesehen, dass der Text zwar einen Abschluss hat bei dieser schrecklichen Diagnose. Am Schluss werden so viele Tote herumliegen, die keiner einsammelt. Aber es kommt noch ein Schlusssatz. Gehen wir aber noch kurz zu diesem Schluss mit den Klagefrauen. Da habe ich auch gesagt, die wollen wir uns noch ein kleines bisschen anschauen. Das eine ist, dass ich gesagt habe, es hat so ein bisschen etwas Zynisches, dass die Klagefrauen können schon mal ihre Karrieren vorbereiten, weil das ist das, was kommen wird. Aber wir haben bei den Klagefrauen zwei Abschnitte. Und ich habe wieder in dem Shiur, den ich heute schon zitiert habe von Rabbi Alan Schwarz, einen Gedanken gehört, dass am Schluss dieses Bild eine dermaßen starke Zerstörung anzeigt, dass es nicht mehr den Menschen möglich ist, selbst sich um ihre eigene Trauer zu kümmern. Und darum brauchen sie diese Klagefrauen. Er hat das verglichen mit Fällen, die man kennt aus der Shoah, leider sehr ausführlich. Shoah-Überlebende hatten in aller Regel keine Zeit, geordnet Shiva zu sitzen für Verwandte, Schwestern, Eltern, Brüder, die umgekommen sind, weil sie selbst damit beschäftigt waren, ihr eigenes Überleben noch irgendwie zu sichern. Er hat zitiert die Geschichte seines eigenen Vaters, der in einem sehr, sehr hohen Alter mit 90 Jahren, als er verwitwet ist, das erste Mal in seinem Leben geordnet Shiva gesessen ist für seine verstorbene Frau. Mit 90 Jahren kann so etwas passieren. Aber für alle seine Geschwister, die in der Shoah umgekommen ist, sind nie ordnungsgemäß Shiva sitzen konnte, weil er war der eine, der überlebt hat. Bei den meisten anderen wusste er nicht einmal, wo sie waren, wie sie umgebracht worden sind. Bei einem Bruder war er dabei, wie der umgebracht wurde, aber hatte natürlich nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun, den zu begraben, zu trauern und so weiter. Und das ist dieses Bild hier am Schluss. Es ist allerdings erst ganz am Schluss. Ein Stück weiter vorne, wenn die Klageweiber eingeführt werden, ist es eher so, dass es ein anderes Bild ist. Da ist es so, dass sie gehört werden sollen, weil die Menschen es noch nicht so ganz verstanden haben, dass die Zerstörung kommt. Und die Klagefrauen werden gebraucht, um überhaupt einmal den Leuten zu sagen, hey, es kommt was, ihr müsst trauern. Da ist etwas, ihr müsst trauern. Ihr versteht es doch gar nicht, aber ihr müsst trauern. Das ist der eine Schritt. Und der andere Schritt ist dann, dass es dermaßen intensiv wird, dass niemand mehr da ist, der die Toten einsammelt und man sich nur mehr im Nachhinein auf irgendetwas stützen kann, wo man dann den Gedenkstein in Auftrag gibt, aber nicht mehr selbst eine geordnete Trauer vollziehen konnte. Also das ist dieses ganz, ganz schreckliche Ende und sehr tischabwärtige Ende dieses Absatzes. Und jetzt haben wir gesagt, hier hören wir nicht auf, sondern der Schlusssatz ist jetzt natürlich auch, dass wir eine Lehre ziehen sollen, nämlich uns nicht zu rühmen von Weisheit, Stärke. Chochma muss übrigens nicht Torah sein. Chochma kann irgendein Wissen sein, also einer, der besonders gescheit ist, der besonders raffiniert, der besonders viel gelernt hat. Das kann auch weltlich sein. Also wer viel weiß, soll sich nichts darauf einbilden. Wer viel Kraft hat, soll sich nichts darauf einbilden. Und wer reich ist. Es ist hier auch angesprochen, ganz konkret, wenn die Menschen zur Zeit von Jeremiah die Hoffnung hatten, sie können die Babylonier bestechen mit ägyptischer Hilfe, besiegen und so weiter oder irgendwie, also vergiss das, du kannst weder mit Raffinesse noch mit Stärke, mit militärischer Stärke, die Ägypter liefern nicht, noch mit Geld kannst du die bestechen. Das ist ja natürlich auch angesprochen, aber am Schluss erfahren wir, was von Gott uns will, nämlich Chesed, Mishpat und Tzedakah, das ist das, was Hashem von uns wirklich will. Wohltat, Recht und Gerechtigkeit. Jetzt kann man natürlich hier die Frage stellen, wir sind hier an einer Stelle, wo klar ist, Jerusalem wird zerstört. Das ist dem Propheten hier schon klar. Und wir können hier die Frage stellen, die wir im vorigen Schiur gehört haben, nämlich wozu eigentlich, wenn das eh alles klar ist. Der Text hat uns die ganze Zeit gesagt, das Urteil kommt. Und jetzt sagt Gott, ja, aber bitte seid doch gescheit und setzt das doch ein und macht Chesed, Mishpat und Tzedaka. Wozu? Und hier sind wir, und damit werde ich jetzt dann gleich schließen, hier sind wir bei einer berühmten Frage, ob der Prophet Jeremiahu erfolgreich war oder nicht. Und da kann man etwas missverstehen. Man kann den Propheten Jeremiahu nämlich missverstehen und sagen, der Prophet Jeremiahu war überhaupt nicht erfolgreich. Der hat die ganze Zeit die Leute aufgerufen, Tschutschuwa, genützt hat es gar nichts, der Tempel ist trotzdem zerstört worden, sie sind trotzdem ins Exil gegangen. Der Jeremiahu hat es gut gemeint, Gott hat es vielleicht gut gemeint, den Jeremiahu zu schicken, Jeremiahu hat es gut gemeint, die Menschen haben es nicht kapiert. Der Prophet Jeremiahu war nicht erfolgreich. Es ist aber ein falsches Verständnis davon, was das Buch Jeremiahu oder der Prophet Jeremiahu tut und welche Rolle er hat. Übrigens gemeinsam mit Hezkel. Wenn wir einmal viel Zeit haben, sollten wir mal Jeremiahu und Jehezkel vergleichen. Hm. Der Prophet Jeremiahu und der Prophet Jehezkel sind beide dazu da, schon für die Zeit danach zu arbeiten. Der Prophet Jeremiahu weiß ab einem gewissen Punkt, ganz am Anfang des Buches eher noch nicht vielleicht, aber wir sind im Kapitel 8, also ziemlich bald weiß der Prophet Jeremiahu, Jerusalem ist nicht zu retten, und er versucht es den Leuten zu sagen, und je weiter hinten wir im Buch Jeremiahu sind, umso klarer wird es, dass Jeremiahu sagt, unterwerft euch den Babyloniern, weil es gibt keine Chance, ihr könnt es nur noch schlimmer machen, nehmt die babylonische Herrschaft an, passt nur auf, dass es nicht noch schlimmer wird, natürlich machen es die Leute falsch, bringen den Gedanken hier um und es wird noch schlimmer und so weiter. Aber Jeremiahu ist schon in der Situation, wo die Xera ist da, Jerusalem wird zerstört, wahrscheinlich ist ja auch schon klar, dass der Tempel zerstört werden muss, das ist ja schon klar. Das, wovon Jeremiahu hier am Schluss redet, ist, was die Leute jetzt machen sollen, damit sie 70 Jahre später wieder ins Land zurückkommen können, damit sie ihr Judentum nicht aufgeben, sondern ihr Judentum so weit behalten und vielleicht sogar bitteschön auch verbessern, wenn die Diagnose so war, wie sie hier war, damit sie zurückkommen. Also Jeremiahu war in Wirklichkeit sehr erfolgreich,